Deutschlandfunk. Deutschland heute. Im Studio begrüßt Sie Antran. Herzlich willkommen. Sie haben es gerade in unseren Nachrichten gehört. Hamm führt neue Corona-Maßnahmen ein. Die Stadt im Ruhrgebiet reagiert damit auf hohe Neuinfektionszahlen. Aktuelle Informationen folgen gleich von unserer Korrespondentin. Arbeitskampf in Pandemiezeiten. Heute beginnen die ersten Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Wir haben bereits im Programm berichtet. In Kiel wird auch das städtische Krankenhaus bestreikt. Wir hören gleich eine Reportage vor Ort. Und Amtsinhaber gegen Landesvorsitzenden. Rainer Haseloff macht es wieder. Innenminister Holger Stahlknecht geht erstmal leer aus. Ein Jahr vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt hat sich die CDU entschieden, mit wem sie in den Wahlkampf zieht. Wir berichten über den internen Machtkampf der CDU in Sachsen-Anhalt. Hamm im Ruhrgebiet verzeichnet derzeit die höchsten Corona-Neuinfektionen in ganz Nordrhein-Westfalen. Die Stadt spricht von 71 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Damit ist der kritische Wert von 50 weit überschritten. Gerade hat der Oberbürgermeister Thomas Hunziker-Petermann von der CDU eine Videopressekonferenz gehalten und die Öffentlichkeit darüber informiert, wie die Stadt auf das Infektionsgeschehen reagiert. Welche Konsequenzen nun folgen, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Katharina Strohmeier. Guten Tag.
Ja, hallo.
Frau Strohmeier, welche Maßnahmen hat der Oberbürgermeister verkündet, um das Infektionsgeschehen einzudämmen?
Also die Stadt Hamm hat ein ganzes Bündel von Maßnahmen beschlossen mit dem Ziel, den zweiten Lockdown um jeden Preis zu verhindern. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass zurzeit eine Kirmes stattfindet oder ein Kirmesersatz-Freizeitpark. Der ist Stand heute sofort abgebrochen worden, obwohl da eigentlich ja die Hygienemaßnahmen wohl gegriffen haben. Aber man will einfach die möglichen Infektionsquellen komplett ausschalten, also Risiken minimieren. Deshalb ist auch der verkaufsoffene Sonntag abgesagt worden. Bei Sportveranstaltungen dürfen nur noch maximal 150 Zuschauer dabei sein. Das betrifft auch den Bundesliga-Handball. Zweite Bundesliga wird komplett ohne Zuschauer stattfinden. Für private Feiern gelten strengere Regeln. Man darf ja in Nordrhein-Westfalen aus besonderem Anlass, zum Beispiel Hochzeit, Jubiläum, sowas, darf man mit 150 Leuten feiern. Das muss man in Hamm jetzt anmelden, wenn es bis 50 Personen sind. Größere Feiern von 50 bis 150 Leuten müssen genehmigt werden im Vorfeld. Da muss man also auch wirklich genau angehen. Wer ist der Veranstalter, welche Gäste sollen kommen. Und da will die Stadt quasi die Hand drauf haben, falls doch was passiert, dass man wirklich auch die Kontaktketten schnell nachvollziehen kann. Und es gelten jetzt in Hamm wieder strengere Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit. Maximal 5 Personen dürfen sich öffentlich treffen oder 2 Haushalte. Das gilt auch und gerade in Gaststätten. Außerdem wird die Zahl der Corona-Tests nochmal deutlich ausgeweitet. Also knapp 2000 Bewohner von Seniorenheimen sollen alle getestet werden in 29 Einrichtungen in Hamm. Und die Stadt Hamm hat die Maskenpflicht nochmal deutlich verschärft.
Was bedeutet das genau?
Ja, also in Schulen gilt jetzt wieder eine Maskenpflicht im Unterricht. Also weiterführende Schüler ab der Klasse 5 müssen auch im Unterricht wieder die Maske tragen. Auf dem Schulhof und auf dem Schulweg und auf dem Pausenhof gilt die Maskenpflicht ja ohnehin. Aber Hamm hat im Moment deutschlandweit die aktuell höchste Infektionsquote und deswegen war die Stadt gezwungen, diese Maßnahmen zu ergreifen. Und auch an Schulen breitet sich das Virus gerade stark aus. 37 Schüler sind infiziert an 9 Schulen. Da ist zum Teil eine Schule ist komplett in Quarantäne gerade, an einer anderen Schule die komplette Oberstufe. Also da will man jetzt wirklich auf Nummer sicher gehen, dass da in der Schule das Virus nicht noch weitergetragen wird.
Also kann der Schulbetrieb gerade aufrechterhalten werden in Hamm?
Der Schulbetrieb wird im Großen und Ganzen normal aufrechterhalten. An den allermeisten Schulen findet normaler Unterricht statt, aber dann jetzt, wie gesagt, ab Klasse 5 wieder mit Maske. Und knapp 700 Schüler sitzen zurzeit dann im Homeoffice sozusagen und haben Fernunterricht, Distanzunterricht. Das ist dann eine relativ kleine Gruppe, aber im Großen und Ganzen findet Unterricht weiter statt. Und der Oberbürgermeister appelliert auch an alle Hammer, möglichst überall da, wo Menschenansammlungen zusammenkommen, wirklich auch die Masken zu tragen, nicht nur in der Schule, sondern auch nachmittags im Freizeitbereich.
Die höchsten Infektionszahlen in NRW, Sie sagten es bereits, wie ist Hamm zu diesem Hotspot geworden?
Ja, es gab ein Superspreading-Event. Das war eine Hochzeit, wo sich die Veranstalter an keine Corona-Regel gehalten haben. Die Hochzeit wurde gefeiert an mehreren Tagen, an verschiedenen Städten, auch im Ruhrgebiet. In Dortmund gab es die größte Feier, dann in Hamm war eine Feier, in Werl wurde auch gefeiert. Und im Nachhinein gestaltete sich das Ganze auch schwierig, weil die Teilnehmerlisten nicht anständig ausgefüllt waren und die Stadt Hamm da mühsam auf die Suche gehen musste, wer war denn eigentlich dabei? Und so war am Anfang gar nicht klar, wie viele Besucher waren überhaupt da. Erst hieß es, es seien nur 80, dann 120. Es wurden jeden Tag mehr. Mittlerweile sind 309 Teilnehmer dieser Hochzeit identifiziert worden, von denen sich ein Drittel infiziert hat. Und natürlich auch inzwischen immer mehr Anverwandte von denen, Bekannte, die sich im weiteren Zuge, weil das so schleppend gelaufen ist, auch infiziert haben. Also da sind jetzt auch schon Zweit- und Drittinfektionen mit dabei.
Über die neuen Corona-Kontaktmaßnahmen in Hamm hat uns informiert Katharina Strohmeier. Vielen Dank. Die Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern am Wochenende sind gescheitert. Es geht um 4,8% mehr Lohn für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Dazu gehört die Müllabfuhr, genauso wie Kita-Mitarbeitende und Krankenhauspersonal. Sie sind ab heute bereits in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Schleswig-Holstein zum Streik aufgerufen. Im Laufe der Woche schließen sich weitere Bundesländer an. Doch was passiert, wenn die Beschäftigten im städtischen Krankenhaus in Pandemiezeiten zum Arbeitskampf statt zum Dienst antreten? Unser Landeskorrespondent Johannes Kums war in Kiel unterwegs.
Vor dem städtischen Krankenhaus in Kiel haben sich an diesem sonnigen Morgen 50, vielleicht 60 Beschäftigte versammelt. Immer wieder schwirren Megafonansagen durch die Luft, die mit dem eigentlichen Warnstreik wenig zu tun haben.
Ich darf nochmal darauf aufmerksam machen, ein bisschen mehr Abstand halten ist wichtig. Mundschutz habt ihr alle, aber bitte Abstand einhalten. Ja, also ein bisschen auseinanderrücken, ja? Okay?
Die Corona-Pandemie könnte ein Grund dafür sein, dass sie nur ein kleiner Teil der Belegschaft mitmacht. Die Einrichtung gehört zu einer sehr wichtigen Infrastruktur, deren Betrieb gerade jetzt aufrechterhalten werden muss. Und die Personaldecke im städtischen Krankenhaus sei dünn, heißt es von Verdi. Eine 55-jährige Physiotherapeutin, die lieber anonym bleiben will, findet es auf jeden Fall wichtig, eine bessere Bezahlung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu fordern. Auch sie fühlte sich angesprochen, als die Politik im Frühjahr mehr Respekt für die Heldinnen und Helden der Corona-Pandemie einforderte.
Natürlich, na klar. Also zum Beispiel, ich bin auch direkt erkrankt hier im Krankenhaus und bin seit Ende März letztendlich mit diesem Thema direkt konfrontiert, beschäftigt. Und wir sehen nichts an Veränderung, eben auch finanziell.
Knappe 2,3 Millionen Angestellte und 225.000 Beamte sind bundesweit im öffentlichen Dienst tätig. Schon vor Corona haben viele Beschäftigte in Kitas, Pflegeheimen, Feuerwehren oder der Müllabfuhr die Gesellschaft am Laufen gehalten. Während der Pandemie ist ihre Bedeutung noch einmal gewachsen. Doch die Vorstellungen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite liegen weit auseinander, wie am vergangenen Wochenende bei den Tarifgesprächen zwischen Bund und Kommunen auf der einen Seite und den Gewerkschaften auf der anderen Seite deutlich wurde. Nun lassen die Gewerkschaften die Muskeln spielen, um ihre Lohnforderung zu untermauern. 4,8% bzw. mindestens 150 Euro mehr im Monat sollen es sein, so die Ansage. Doch wäre nicht genau jetzt Zurückhaltung geboten, da viele Betriebe ums wirtschaftliche Überleben kämpfen und die Politik mit hohen Milliardenbeträgen versucht zu retten, was zu retten ist? Christian Godau, Gewerkschaftssekretär bei Verdi für den Sozial- und Gesundheitsbereich, widerspricht.
Also ich finde nicht, dass es ein falsches Timing ist, weil gerade Corona hat ja gezeigt, wie dringend wir auf ein funktionierendes Gesundheitswesen angewiesen sind. Und die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen sind sehr, sehr schwierig. Wir haben da durch die Bank zu wenig Personal, das sagen uns die Kollegen immer wieder. Und ein Faktor, um das Personal zu halten, ist natürlich auch Geld. Das ist ganz klar. Und insofern kann ich nicht sehen, dass das irgendwie ein falscher Zeitpunkt ist.
Dann ruft Christian Godau abermals zur Mobilisierung auf. Minuten später sammeln sich die Streikenden unten an der Straße nahe des städtischen Krankenhauses zum Spalier. Denn es naht Verstärkung. 300 Beschäftigte der Kieler Stadtwerke werden unter Applaus willkommen geheißen. Obwohl doch auf einem Transparent genug geklatscht steht. Mit neuer Schlagkraft versammelt sich die gewachsene Gruppe nun, um sich gegenseitig Mut zu machen.
Weil wir wissen, dass es für euch schwer ist in so einer Situation, wo die Arbeitgeber überhaupt keine Bereitschaft erkennen lassen, unsere Forderungen in irgendeiner Weise nachzukommen. Deswegen sind wir hier mit gut 300 Leuten zu euch gekommen, um solidarisch mit euch diese Tarifrunde zu begehen.
Aus Rücksicht auf die in der Corona-Pandemie besonders belasteten Eltern will Verdi sich mit Streiks in Kitas zurückhalten und den Schwerpunkt der Warnstreiks bundesweit in den nächsten Tagen auf die Krankenhäuser setzen. Ulrich Mädtke ist Bürgermeister von Lüneburg und als Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände direkt an den Gesprächen mit den Gewerkschaften beteiligt. Die heute begonnenen Warnstreiks widersprechen den Vereinbarungen, die noch am letzten Sonntag bei den Verhandlungen getroffen worden seien, sagt Mädtke am Vormittag bei Tagesschau 24.
Das sage ich auch ganz deutlich. Das wird mich an meiner Verantwortung, an meiner Entscheidung, einen Vorschlag zu machen, nicht beeinflussen.
Die 72 Jahre alte Patientin, die fast zeitgleich das Treiben vor dem städtischen Krankenhaus in Kiel von einer Bank aus verfolgt, hat auf jeden Fall Verständnis. Streiken gehöre doch zu einer Demokratie dazu, sagt Elisabeth Möller.
Das sind die Kriterien. Man muss doch die Ungerechtigkeiten und die Defizite in einer Demokratie öffentlich zum Ausdruck bringen können. Egal, ob eine Pandemie da ist oder nicht, jederzeit, gerade jetzt in den Krisen, wird es doch für jedermann einsichtig, was läuft und was gemacht werden muss.
Stimmen von den Warnstreiks im öffentlichen Dienst hat heute aus Kiel Johannes Kulms gesammelt. Rainer Haseloff von der CDU ist der dienstälteste Ministerpräsident im Osten. Seit 2011 regiert er in Sachsen-Anhalt, seit 2016 in Deutschlands erstem Kenia-Bündnis mit SPD und Grünen. Nun tritt er auch 2021 wieder als Spitzenkandidat der CDU an. Das hat die Parteiführung gestern in Sachsen-Anhalt bekannt gegeben. Die Entscheidung war allerdings kein Selbstläufer. Intern hat sich Haseloff vor allem mit seinem Innenminister und Landesvorsitzenden der CDU Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, einen Machtkampf geboten. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach fasst das Geschehen zusammen.
Rainer und sonst keiner, so heißt die Losung in Magdeburg. Der amtierende Ministerpräsident Rainer Haseloff hat sich bitten lassen, so steht es in der Pressemitteilung der CDU Sachsen-Anhalt. Parteichef Holger Stahlknecht und Generalsekretär Sven Schulze schlagen Rainer Haseloff als Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Juni nächsten Jahres vor. Haseloff, 66 Jahre alt, betont, er ist noch lange nicht fertig.
Wir haben noch viel auf den Weg zu bringen. Und zwar aus einer stabilen, mit einer eigenen Mehrheit versehenen demokratischen Mitte heraus.
Eine eigene demokratische Mehrheit, übersetzt heißt das, Rainer Haseloff lehnt eine Kooperation oder Duldung der AfD definitiv ab. Bleibt bei den Magdeburger Verhältnissen eigentlich nur das jetzige Bündnis, eine Kenia-Koalition bestehend aus CDU, SPD und Grünen. Neben Rainer Haseloff steht in der Pressekonferenz sein Landesparteichef und Innenminister Holger Stahlknecht. Noch Anfang des Jahres hat er sich selbst als Spitzenkandidat ins Spiel gebracht. Jetzt reiht er sich wieder hinter seinem Rivalen Rainer Haseloff ein.
Wer wie Dr. Rainer Haseloff das Land seit fast 10 Jahren souverän führt, hat das Vertrauen der Partei und der Menschen in Sachsen-Anhalt inne.
Rainer Haseloff ist gewissermaßen der Endgegner, an dem Stahlknecht nicht vorbeikommt. Der eloquente Law-and-Order-Mann galt lange als Kronprinz in der sachsen-anhaltischen CDU. Vor 2 Jahren übernahm Stahlknecht den Parteivorsitz, doch damit begannen seine Probleme. Im letzten Sommer hatten die 2 Vizechefs der CDU-Landtagsfraktion eine sogenannte Denkschrift verfasst. Tenor: Koalitionen mit der AfD dürfe man nicht von vornherein ausschließen und man müsse das Soziale mit dem Nationalen versöhnen. Ein Beben, das bis nach Berlin reichte. Doch Parteichef Holger Stahlknecht, der nach außen immer den starken Arm des Gesetzes demonstriert, zeigte in dieser Situation nach innen Schwäche. Personelle Konsequenzen für den CDU-Flirt mit der AfD? Fehlanzeige. Die Taktik von Parteichef Stahlknecht, die CDU ein bisschen nach rechts öffnen, damit die ganz Rechten, sprich die AfD, nicht mehr so viele Stimmen bekommen. So sollte Rainer Wendt Ende 2019 Staatssekretär im Innenministerium werden. Der wegen seiner rechtspopulistischen Aussagen bekannte Polizeigewerkschafter hatte allerdings noch ein Disziplinarverfahren laufen, der Plan platzte. Zwar war auch die Staatskanzlei inklusive Ministerpräsident Haseloff an der Sache beteiligt, doch am Ende haftete an der Wendt-Krise Stahlknechts Name. Er habe sich zu viele Fehler geleistet, sagt Politikwissenschaftler Benjamin Höhne vom Institut für Parlamentarismusforschung.
Man muss auch klar benennen, die CDU in Sachsen-Anhalt ist durch eine sehr starke AfD dort vor Ort unter Druck. Und Haseloff, das kann man sagen, wird den bisherigen Kurs fortsetzen. Das ist im Prinzip ein Kurs, der der Linie von Frau Merkel auf der Bundesebene nicht unähnlich ist, dennoch aber auch Akzentsetzungen vornimmt für das Land. Das hat man zuletzt bei der Covid-19-Krisenbewältigung gesehen.
Denn so gut wie in der Pandemie waren Haseloffs Beliebtheitswerte selten. Der Amtsbonus, ein Vorteil, der sich schon in den letzten Landtagswahlen im Osten gezeigt hat. Haseloff wird ihn wieder einbringen können. Einer, der Rainer Haseloff schon lange kennt, heißt Wolfgang Böhmer, Ex-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Der ehemalige CDU-Politiker nennt noch einen weiteren Vorteil von Haseloff. Im Gegensatz zum gebürtigen Niedersachsen Stahlknecht komme der Wittenberger Haseloff von hier und kenne sich besser aus im ostdeutschen Erinnerungsraum.
Herr Haseloff war hier Arbeitsamtsdirektor. Der hat miterlebt, wie 10.000 Arbeiter aus einem Großbetrieb hier in Wittenberg gegen die Regierung demonstriert haben. Also der hat ein Gefühl für die Menschen hier im Land.
Die Opposition im Magdeburger Landtag sieht die Kandidatur von Haseloff naturgemäß kritisch. Die AfD spricht von einer Beliebigkeits-CDU, die nun weiter in die Belanglosigkeit voranmarschiere. Bei den Linken galt Haseloff lange als das kleinere Übel im Vergleich zu Stahlknecht. Nun spricht Parteichef Stefan Gebhardt im Telefoninterview vom letzten Aufgebot der CDU.
Wir haben einen Ministerpräsidenten, der das Land nicht führt, der die Regierung nicht führt und vor allem diese Koalition nicht führt. Die Kenia-Koalition Sachsen-Anhalt ist heillos zerstritten. Für all das steht der Ministerpräsident in der Verantwortung und er hat entschieden, für ein Weiter-so nochmal zur Verfügung zu stehen. Und ich glaube, die Leute wollen kein Weiter-so.
Auch innerhalb der Koalition wird Rainer Haseloff nicht für seine Kandidatur beklatscht. So heißt es von den Grünen, er habe immer noch nicht verstanden, wie groß die Aufgabe in Sachen Klimapolitik wirklich sei. Und eines steht auch fest. Im Jahr der Landtagswahl ist Haseloffs komplette Führungsmannschaft im Rentenalter. Der Chef der Staatskanzlei Robra wird 70, Haseloff 67 und auch sein langjähriger Regierungssprecher kommt ins Rentenalter. Hat da einer den Generationenwechsel verpasst? Politikwissenschaftler Benjamin Höhne.
Das drückt auch damit aus, wie dünn die Personaldecke der Partei oder generell der Parteien im Osten der Republik ist. Sehe aber auch, dass eben zu wenig junge Talente nachkommen und vielleicht auch zu wenig gefördert werden.
Der Generationenwechsel muss also warten in Sachsen-Anhalts CDU. Mit 66 Jahren geht es für Rainer Haseloff nun nochmal richtig los. Offiziell entschieden wird seine Spitzenkandidatur für die Landtagswahl auf einem CDU-Landesparteitag Mitte November.
Rainer Haseloff zieht für die CDU in Sachsen-Anhalt wohl auch 2021 in den Wahlkampf. Wie es dazu kam, hat Niklas Ottersbach zusammengefasst. Und damit endet Deutschland heute am Dienstag. Nach den Nachrichten begrüßt Sie mein Kollege Mathis Jungblut zu Campus und Karriere. Thema der Sendung ist unter anderem, wie es nach dem Schulgipfel in der Praxis weitergeht. Ich bin Antran und wünsche noch viel Vergnügen mit unserem Programm.